ich denke, man bekommt im Leben halt nur das, wonach man fragt. Und ich finde, Planerinnen und Architektinnen sollten so früh wie möglich auf die Baustelle gehen und viel mehr auf die Baustelle gehen.
Weil was sind denn so Stärken von Frauen? Da war so eine kleine innere Rioterin, so das Gender is over, das ist so fluide, man kann das nicht so kategorisieren nach Mann und Frau.
Und dann hat der Stadtbaurat gesagt, ja, Sie als Frau, Sie müssen sich dem stellen, dass Sie quasi dreimal und laut sind. Sie dürfen sich nicht unterkriegen lassen. Mhm. Und das war dann auch was sehr Inspirierendes. Aber diese Schläge hat es immer zwischendurch gegeben. Mhm. Ja, und dann fällt man halt hin und dann sagt er, nee, du nicht. Ja, also man ist dann gelähmt, dann kriegt man Wut und dann fängt man wieder von vorne an.
Herzlich willkommen zu Neues Bauen, dem Podcast über die Veränderung in der Architekturbranche. Das Team des Architekturbüros Büro Hauser spricht mit VordenkerInnen und PlanerInnen über Nachhaltigkeit, Kulturwandel und positive Zukunftsvisionen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neues Bauen. Ich freue mich sehr auf die Folge heute, denn es ist eine Sonderfolge. Sie findet im Rahmen des Women in Architecture Festival statt und ist eine Live-Aufzeichnung aus unserem Studio in Berlin. Die Architekturbranche ist im Wandel und Frauen stehen dabei längst nicht mehr nur im zweiten Glied, sondern gestalten diesen Wandel an vorderster Front aktiv mit. Doch wie sehen ihre Wege aus? Was motiviert sie, sich in einem oft anspruchsvollen Umfeld durchzusetzen? Und welche Vision haben sie für eine zukunftsfähige und diverse Planungsbranche? Über persönliche Erfahrungen, prägende Hürden und kraftvolle Visionen sprechen wir heute live im Rahmen des Women in Architecture Festivals mit drei faszinierenden Gästinnen, die die Branche aus ganz unterschiedlichen Perspektiven prägen. Chiara Schüler ist Architektin und arbeitet im Bereich Design Strategy bei Hennen. Christa Fischer ist Innenarchitektin und Inhaberin von C. Fischer Innenarchitekten. Christina Hemmerich arbeitet als Real Estate Managerin bei Siemens Energy. Passend zum Thema gebe ich heute die Moderation an Andrea Rausch ab. Andrea Rausch ist stellvertretende Vorsitzende des BDIA Landesverbandes Berlin-Brandenburg und Innenarchitektin bei Baukind. Ich freue mich auch sehr heute über unseren Partner dieser Sonderfolge, Roma. Roma ist ein führender Hersteller von Sonnenschutzsystemen mit Fokus auf Funktionalität, Ästhetik und Langlebigkeit. Das mittelständische Unternehmen beschäftigt heute an 6 Standorten rund 1500 MitarbeiterInnen zur Produktion seiner 3 Systeme, Rollladen, Raffstoren und Textilscreens. Das Motto dabei, Wohnen beginnt vor dem Fenster. Roma bietet für jedes Bedürfnis das passende Produkt. Egal, ob es um kühle Räume im Sommer oder Energiesparen im Winter geht, ob Sie morgens die Sonne hereinlassen oder abends neugierige Blicke aussperren wollen. Die Roma-Rollladen, Raffstoren und Textilscreens erlauben es Ihnen, Ihr Raumklima, die Lichtstimmung und Ihre Privatsphäre individuell zu gestalten, denn kein anderes Element Ihres Hauses trägt mehr dazu bei als der Sonnenschutz. Ich freue mich heute sehr bei unserem Partner Roma, über Chiara, Christa und Christina als unsere Gästinnen und über unsere Gastmoderatorin Andrea Rausch.
Ganz herzlichen Dank von meiner Seite für die Einladung, dass ich das heute übernehmen darf in die Fußstapfen von Ruben. Ich war bis jetzt immer nur Zuhörerin, jetzt darf ich selber ran. Sehr schön, ich freue mich. Liebe Chiara, liebe Christina, liebe Christa, ich hoffe, ich bringe euren Namen heute nicht durcheinander. Die sind nah beieinander, ich bleibe konzentriert. Wir haben uns im Vorfeld einen kleinen roten Faden ausgedacht und wir wollen herausfinden, wo eigentlich die Kraft liegt. Wie wir herausfinden, warum gerade ihr als Frauen mit euren unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven so stark seid in dem, was ihr tut. Und wir wollen das gerne heute teilen. Und wir fangen ganz von vorne an. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal ganz kurz teilt, wer ihr seid und was ihr macht. Chiara, bitte fang an.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Chiara Schüler, ich bin seit 8 Jahren beim Architekturbüro Hennen und seit 6 Jahren im Programming-Team in der frühen Phase tätig, also Design Strategy, Nutzer-Workshops, Konzepte entwickeln. Ja.
Wir kommen da noch drauf zurück. Christa?
Ja, ich bin Christa Fischer und ich habe 1987 mein Innenarchitekturbüro gegründet und das besteht noch immer. Und ich habe mir auch, wie Chiara, habe ich es auch mit der Partizipation, mit der Nutzerbeteiligung in den letzten Jahren sehr stark. Und es wurde ja schon angesprochen, dass mich der ganzheitliche Ansatz immer noch treibt. Also dieses Verstehen, wie Dinge zusammenkommen. Das ist eigentlich der Motor und die Dynamik, die in den Prozessen liegt. Und das ist immer, wird immer neu befüllt.
Danke. Christina, was bringst du mit?
Ja, ich lebe und arbeite seit 13 Jahren jetzt in Berlin. Habe die letzten 3 Jahre als Bauleiterin gearbeitet oder wie es ja eigentlich richtig heißt, Objektüberwacherin beim Umbau einer denkmalgeschützten Universität. Und habe jetzt neuerdings zu Siemens Energy gewechselt, wo ich deren Bauprojekte begleite. Und habe vor 2 Jahren mit meiner guten Freundin und Architektin Viktoria Strehl ein Netzwerk gegründet, das heißt das Architektengespräch.
Danke. Christa, bei dir ist es jetzt am längsten her. Ja. Und deswegen würde ich auch gerne bei dir nochmal anfangen, mit deinem persönlichen Einstieg, mit dieser Zündung. Wir beginnen da ganz am Anfang. Gab es in deinem Leben, vor deiner Berufspraxis, einen Schlüsselmoment, ein prägendes Gebäude oder vielleicht auch eine Person, die in dir diesen ganz ursprünglichen Wunsch geweckt hat, dass du in dieses Feld der Architektur, Innenarchitektur eintauchen willst? Und was ist heute aus dieser Faszination geworden?
Also ich bin aufgewachsen auf dem Land, auf einer Tankstelle. Und mein Vater war Automechanikermeister. Und ich war immer fasziniert, sozusagen, wenn mein Vater in den Motoren steckte. Da habe ich den auch unterstützt. Und ich habe unglaublich gerne Schrauben sortiert. Ja, und ich habe alles zerlegt. Und das ging ja dann auch damit einher, dass man dann Menschen getroffen hat, die dann eben dieses Dienstleistungsmoment habe ich früh verstanden. Und dann habe ich meinen Wecker zerlegt und dann habe ich mein Zimmer umgebaut und meine Eltern wollten mir eigentlich so ein Jugendzimmer verpassen. Das habe ich dann alles wieder rausgestellt und dann habe ich begeistert Brigitte gelesen. Und da gab es dann schon immer diese Ready-Mades, und dass man dann aus Zahnrädern und Flaschen und so Sachen zusammengebaut hat. Also das war so ein Moment. Und mein Großvater, der war in der Steinindustrie tätig. Also das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, ist ein Natursteindorf. Und da war ich auch immer umgeben von diesen Machern, also von Steinbrüchen und den Leuten, die die Steine geschnitten haben und so weiter. Und das ist alles irgendwie so zusammengewachsen und hat so ein, also schon sehr früh auch so eine Neugierde an allem Gebauten geweckt. Also da war ich vielleicht 11 oder 12 oder so, dass das angefangen hat. Und dann hat sich das mit so einer Begeisterung für Kunstgeschichte und Kunst und ich bin dann eben ganz früh auch in jede Kirche gerannt und ich wollte mir jedes Schloss anschauen. Und das alles hat es so zusammen gebracht, dass ich sagte, ja, ich möchte auch daran teilhaben, ich möchte auch sowas machen. Wie, das war eigentlich der Motor, ne? Diese an dieser Schönheit mitzumachen, aber auch schon diese Faszination für Technik, die hatte ich da eben auch ganz früh.
Hast du die noch? Zerlegst du noch Dinge?
Ja, ständig. Also ich bin eine Bastlerin vor dem Herrn, ja. Also es wird zerlegt, gebaut. Auch im Büro finde ich das wirklich schön, wenn wir von dem Virtuellen auf dem Bildschirm weggehen und mal was bauen. Mhm. Ja, und das merke ich auch, dass die jungen Kollegen das auch einfach brauchen, dieses Konkrete, weil unser Ding ist ja, von der Theorie in die Praxis zu bringen, ins Leben, in die Wirklichkeit.
Du schlägst mir da eine gute Brücke vielleicht jetzt zu Chiara. Du bist auch nochmal eine andere Generation. Du hast schon diesen Tech-Aspekt so ein bisschen erzählt. War das bei dir auch eher eine archaische Erfahrung, die dich heute hier hingebracht hat, oder?
Also ich hatte nicht so den Schlüsselmoment vor meinem Studium. Ich bin ein bisschen random, möchte ich mal sagen, ins Architekturstudium gepurzelt, aber als ich den Lehrstuhl für Industriebau dann entdeckt habe und die Herangehensweise des Programmings, das Team, in dem ich jetzt auch arbeite, das darauf fußt, in einem Gespräch mit Nutzenden oder BauherrInnen eben die richtige Lösung oder eine richtige Lösung für ein Problem zu finden. Da erschloss sich mir die Architektur plötzlich, weil ich vorher mit der reinen Gestaltung, wie es oft passiert in der Architektur, nicht so viel anfangen konnte. Und mir das die Problematik eher erschlossen hat, indem man von innen heraus sozusagen Gebäude plant und erstmal herausfindet, was eigentlich benötigt wird. Und
Christa hebt den Finger als Innenarchitektin, das kann man nicht sehen, deswegen sage ich es.
Genau, und eigentlich ganz schön, also dieses mit den Händen arbeiten und nicht so digital. Ich habe hier meine Karten mitgebracht. Das ist unsere Kartentechnik, ist so also unsere Methode, die Gespräche und Workshops im Prinzip visuell zu dokumentieren. Und ich habe die Fragen, die wir im Vorfeld bekommen haben, auf Karten aufgeschrieben. Also mein Schlüsselmoment war das Team Programming in der Architektur. an der TU Dresden. Genau, ich werde jetzt nicht alle Karten zeigen, aber ist auch kein Videopodcast, ne? Aber da fühle ich mich sicher, das ist immer cool, weil man im Gespräch halt, also eine Karte ist eine Aussage von einer Person, die was weiß, die was zu sagen hat, und die Personen fühlen sich verstanden, fühlen sich gehört, und diese Themen werden dann natürlich auch in die Konzepte übertragen. Mhm. Genau.
Vielen Dank. Was war bei dir die Zündung, Christina?
Ja, augenscheinlich war es total spontan. Ich war mit meinem Abiturjahrgang damals noch im Arbeitsamt und habe da einen Selbsttest gemacht, und da kam irgendwie Städteplaner raus oder Dirigent, und dann habe ich erst mal gedacht, okay. Aber dann bei genauerem Hinsehen habe ich dann gedacht, ja, so Architektur, Städteplanung passt eigentlich, und im Nachhinein würde ich sagen, war das tatsächlich auch die Prägung meines Vaters. Total witzig, dass es bei dir irgendwie auch so ist, weil der jahrelang in ganz viel Eigenleistung ein Haus für unsere Familie gebaut hat. Und ich bin mit 13 Jahren in ein wirklich halbfertiges Haus gezogen und habe diesen Bauprozess dadurch so nah miterlebt. Und es war nicht, wir sind einmal in ein fertiges Haus gezogen, sondern es war ein Feiern von Meilensteinen. Ja? Also jede Fensterbank, die eingebaut wurde, und jede Innentür. Und als die Bautreppe gegen die richtige Treppe ausgetauscht wurde, das waren alles solche Highlights. Und ich verbinde damit ganz viel Positives. Also ich habe dann auch als Teenagerin das Haus mit verfugt, ja, einen Sommer und einen Herbst lang. Das sind auch so Erfahrungen der Selbstwirksamkeit. Und im Nachhinein denke ich, dass das eigentlich prägend dafür war, dass ich dann diese Entscheidung getroffen habe.
Mhm. Vielen Dank. Ihr seid gut eingestiegen. Ihr seid teilweise immer noch bei dem Handwerk, was euch irgendwie dahin gebracht hat, oder bei der Erfahrung. Zwischendrin gab es sicherlich möglicherweise auch Hürden, die Nagelprobe. Ich musste nachschlagen, was das ist. Wenn der Zimmermann das Glas leer trinkt, wird das Glas nachher umgestülpt über den anderen Finger, und wenn noch was rausfließt, dann hat er nicht ausgetrunken. Der Weg in die Planungsbranche ist selten geradlinig. Wenn du auf deinen bisherigen Werdegang blickst, welche berufliche Hürde, die dich vielleicht auch als Frau besonders herausgefordert hat, war rückblickend dein wichtigstes Erlebnis, deine wichtigste Erkenntnis, und hat deine heutige Haltung oder auch deine Arbeitsweise am stärksten geprägt? Chiara?
Ein bisschen schwer für mich zu sagen. Hen ist mein erster Arbeitgeber. Ich fühle mich dort sehr wohl. Ich glaube, die Hürde, die mir in den Sinn gekommen ist, als ich meine schönen Karten hingemacht habe, ist das Corona-Jahr tatsächlich, weil ich von null auf jetzt plötzlich in die Planung wandeln musste, also mich sozusagen nochmal umorientieren musste und dann plötzlich in der Ausführungsplanung Decken planen musste, was ganz weit weg von dem ist, was ich eigentlich eben machen wollte, und kaum Interaktionen mit eben Nutzenden. Aber auch da hat mir, glaube ich, meine Vorkenntnisse im Programming geholfen, mich in die Patienten hineinzuversetzen, und mein Leitmotiv war irgendwie, okay, die Decken sind im Krankenhaus total sinnvoll, weil Patienten oft liegen und Decken angucken. Dementsprechend gebe ich mir da irgendwie dann auch die Mühe. Mhm. Also ich glaube, ja, Corona war irgendwie schwierig für die frühe Phase, die dann gerne, wenn es ein bisschen krisenhafter ist, weggestrichen wird oder ein bisschen eingekürzt wird. Genau, und nach Corona bin ich aber glücklich wieder ins Programming-Team zurückgekommen.
Christa, gab es bei dir Hürden oder eine Hürde?
Ich habe ja sozusagen dieses Büro, ich will das jetzt nicht sagen, dass ich das selber erfunden habe, aber ich habe dann halt einfach damals losgelegt. Ich habe auch in der Berliner Sanierung 4,5 Jahre gearbeitet, ja, also in der Post-IBA-Phase oder noch IBA-Phase habe ich Häuser aufgemessen und Bauleitung gemacht, hatte auch ein großes soziales Moment, weil es war in bewohntem Zustand. Man musste alle interviewen, man musste fragen, was können die Menschen sich leisten und so weiter. Und dann war das im Büro. In diesem Büro hätte ich Aufstiegschancen gehabt. Ich durfte nichts mehr gestalten. Also man hat eben mir diese Qualität des sozialen Moments, die hat dann alles bestimmt. Und das war auch für dieses Büro, war das noch sozusagen die Ausläufer der Postmoderne, und mit der konnte ich mich gar nicht sozusagen abfinden. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht über so einen Design-Moment. Da gab es ja in den 80er Jahren, war ja Berlin, noch West-Berlin, dass viele Menschen dann auch aus der UdK, gab es viele Produktdesigner, und die haben dann da losgelegt. Also ich habe dann dieses Büro gegründet und habe mich dann da so hochgewurstelt und habe dann auch gute Mentoren gehabt, und es ist auch gewachsen. Und ich darf es ja heute auch noch machen, aber wenn ich zum Beispiel so Momente mich erinnere, dass wir, ich hatte auch mal so eine Büropartnerin, und wir sind schon auch das eine oder andere Mal, weil das ja, wir hatten ja keine Struktur, so wie du die jetzt vorfindest, dass du sagst, du kannst jetzt, du bist in diesem Team eingebunden, ja, sondern du bist ja dann so ein Allrounder in dem Moment. Du machst alles selber, machst die Angebote, die Verträge, die Bauanträge, die wir haben ja alle noch mit der Hand gezeichnet und so. Und dann ist man schon auch manchmal belächelt worden, also von älteren Herren, die dann gesagt haben, ja, das wird sie ja nicht schaffen, das kriegt sie ja nicht hin und das macht sie auch nicht. Und eigentlich hatte ich da nochmal zwei richtig heftige Schlüsselmomente, dass wir einmal einen Wettbewerb an einem Wettbewerb teilgenommen haben und dann wollten uns die Männer da wirklich rausdrängen. Und das ist mir dann leider nochmal mit einem anderen namhaften Architekten passiert, der uns dann auch quasi aus, obwohl wir miteinander einen ersten Preis gewonnen hatten, rausgedrängt hat. Und das waren schon unerhört schmerzliche Erfahrungen, weil man sich für beide Projekte in beiden Wettbewerben total angestrengt hat. Aber mein Kampfgeist ist gewachsen daran, ja. Und ich kann mich auch schön erinnern bei dem einen Wettbewerb, das war eine Schule, also für die Baukind-Leute, also haben wir in 2003 eine sehr nervöse, also sehr, wie sagt man, ein Schulgebäude, was großen Schaden genommen hatte unter psychologisch-soziologischen Aspekten, das haben wir saniert. Und dann hat der Stadtbaurat gesagt, ja, Sie als Frau, Sie müssen sich dem stellen, dass Sie quasi dreimal und laut sind. Sie dürfen sich nicht unterkriegen lassen. Mhm. Und das war dann auch was sehr Inspirierendes. Aber diese Schläge hat es immer zwischendurch gegeben. Mhm. Ja, und dann fällt man halt hin und dann sagt er, nee, du nicht. Ja, also man ist dann gelähmt, dann kriegt man Wut und dann fängt man wieder von vorne an. Und ich bin halt immer an diesem, auch immer noch heute ein bisschen abarbeiten an meinem One-Woman- Show, ne? Also ich schreibe unsere Rechnungen, ich mache die Angebote, ich entwerfe mit, ich gehe zu den Bauherren, ich mache Bauleitung. Es ist halt eine glückliche Wurstelei und hat eben nicht diese Struktur, in der du erzählt hast, in der du arbeitest oder du. Weil ihr könnt auf Strukturen aufbauen, die wir gar nicht hatten. Mhm. Das wollte ich eigentlich damit nochmal ausdrücken. Mhm. Es gab keine Strukturen in dem Sinne. GmbH gab es schon. Und Berlin hatte dann halt Ein-Mann-Büros, Fünf-Mann-Büros, vielleicht mal 12-Mann. Mhm. Wow.
Christina, du bist jetzt gerade erst bei Siemens Energy. Das ist eine Riesenstruktur, nehme ich mal an.
Genau.
Weil da gab es jetzt wahrscheinlich noch keine Hürde. Du bist ja noch da. Was war deine Hürde, deine Nagelprobe bisher?
Also meine größte persönliche Herausforderung im Berufsleben war der Wiedereinstieg ins Berufsleben nach 4,5 Jahren Elternzeit. Ich habe 2 Kinder bekommen im Abstand von 2 Jahren und es war mein Wunsch gewesen, mit denen länger zu Hause zu bleiben und nicht erwerbstätig zu sein. Das heißt, ich war 4,5 Jahre am Stück nicht erwerbstätig. Und obwohl ich das komplett allein entschieden habe und total dahinter stand und auch noch stehe, war mein berufliches Selbstbewusstsein bei 0, als ich wieder einsteigen wollte nach diesen 4,5 Jahren. Und ich bin dann auf ein Coaching gestoßen von Luisa Hanke, die das Vereinbarkeitslab gegründet hat. Das ist hier große Werbung an dieser Stelle. Und sie unterstützt Frauen, die genau da Unterstützung brauchen, die nach der Elternzeit wieder ins Berufsleben einsteigen. Und ich hatte ein Gruppencoaching mit anderen Frauen und das war so eine revolutionäre Erfahrung für mich, weil ich habe da so tolle Persönlichkeiten kennengelernt, die auch schon beruflich so spannende Dinge gemacht hatten. Aber ihr Selbstbild und die Realität, die drifteten so auseinander, dass ich dachte, wie kann denn das sein? Wie können die das denn gar nicht selber sehen? Und ich habe gedacht, wenn das bei denen so ist, dann ist das vielleicht bei mir auch so. Und also diese Wochen waren für mich wirklich das so inspirierend und es hat in mir Kräfte freigesetzt. Einfach dieser Austausch, diese Ermutigung gegenseitig. Dass ich damals dann dachte, solche Treffen will ich auch mal organisieren oder ich will diesen Rahmen für sowas mal schaffen und habe ich dann ja jetzt im Nachhinein auch vor 2 Jahren mit dem Netzwerk. Ja, aber das war wirklich meine größte Hürde.
Das heißt, in deinen Architektinnengesprächen geht es schon auch um private Themen, wie man ja heraushört, ne?
Ganz genau. Also wir haben zwar auch oft SpeakerInnen, die zu Fachthemen sprechen, aber wir haben auch ganz viele überhaupt gar keine Architektin bei uns, die gar nichts damit zu tun haben, wo es wirklich um persönliche Themen geht, um persönliche Weiterentwicklung, weil das ja die Themen sind, die uns wirklich ausmachen. Das Berufliche ist auch spannend, aber ich kann ja die nächste Hürde nur nehmen, wenn ich an meinen Glaubenssätzen arbeite, an mir arbeite, wenn ich mich austausche, gegenseitig ermutige. Das ist ja das, was uns ausmacht.
Du hast mir jetzt eigentlich die nächste Frage schon fast so ein bisschen vorweggenommen. Das wäre die Frage nach dem Hebel gewesen, nach dem eigenen Wirkungsbereich. Denn jede von euch hat ja einen kräftigen, kraftvollen Hebel, nicht nur um Architektur zu gestalten. Und du machst das über dein Netzwerk, über die Architektinnengespräche, über die bewusste Auseinandersetzung mit anderen und mit den Themen. Christa, du machst das über deine Jurytätigkeiten und die Lehre. Würde ich gerne gleich auch noch ein bisschen was drüber wissen. Und Chiara, du machst es auch über eben diese Strategien, vielleicht auch dieses neue Berufsbild, was du da so ein bisschen erfindest. Ich weiß es nicht, ich höre es so ein bisschen. An welchem ganz konkreten Punkt in eurer täglichen Arbeit spürt ihr das am deutlichsten? Genau hier bin ich wirksam und hier stifte ich Veränderung. Christa, wie ist es bei dir?
Heute Morgen auf der Baustelle, weil ich dann gemerkt habe, die beiden Spülmaschinen passen da rein. Das hat eine gute Wirkung.
Gut geplant.
Und die Platte hat in den Raum gepasst, die wieder zu verwendende Platte. Mhm. Ja, also da freue ich mich auch immer, wenn wir was wiederverwenden. Und was ich selber doch auch als sehr beglückend empfinde, sind schon auch diese kleinen Lehrtätigkeiten, die ich habe. Ja. Morgen fahre ich wieder nach Dessau. Da habe ich einen kleinen Lehrauftrag. Das ist jetzt... Da spreche ich mit meinem schlechten Englisch mit 11 Studierenden aus USA, aus Peru, aus Chile, aus Mazedonien, aus Albanien. Und das macht mir dann große Freude zu sehen, wie man da reflektiert. Und ich mache zum Beispiel mit den Studierenden auch immer so Rollenspiele. Ja? Also die Aufgabe ist jetzt ein DDR-Schwimmbad umzubauen und es soll ein Feierhaus werden, 100 Jahre Bauhaus Dessau und die Feste des Bauhauses sind der Impuls. Und dann mache ich eben so Spiele mit ihnen zwischen Organisator und Gast und die müssen sich dann austauschen, wie ihre Erwartungen sind an so ein Thema. Ja, das macht mir große Freude und dann gibt es aber auch eine Vorlesung über Embedded Energy, also da was wird hier weiterverwendet, ja, und dann denke ich, ach, das trage ich jetzt in die Welt und dann werden die an der Cornell in New York, werden die darüber denken, da war so eine Frau und die hat uns was erzählt über sowas und dass wir hier diese Sachen alle wiederverwenden sollen und das macht schon große Freude und natürlich ist es auch dieses Moment, Prozesse durchzustehen und am Ende in einen Raum gehen zu können, wo man seine ganze Energie reingehauen hat und man es kommt einem jemand entgegen und sagt, das funktioniert hier alles so gut, weil sie haben ja auch mit uns gesprochen und wir wissen jetzt auch, wie wir den Raum benutzen sollen und man erkennt die Achtsamkeit, die dann wächst in den Nutzer und Nutzerinnen. Das ist ein schöner Hebel, der bewegt mich immer wieder. Also sozusagen vom Anfang, dass die Spülmaschine passt, bis hin, dass es dann am Ende benutzt wird und dass es auch noch 15 Jahre später gut ist. Da bin ich immer stolz drauf, wenn das dann klappt.
Chiara, was ist dein Hebel?
Mir sind jetzt spontan 3 Sachen eingefallen. Einmal, ich muss nochmal auf die Karten zurückkommen. Also der Moment, in dem mein Gegenüber versteht, okay, ich habe ihn oder sie gehört und ihre Bedürfnisse aufgenommen und diese Bedürfnisse werden voraussichtlich auch in die Konzepte übergehen. Das ist immer ein schöner Moment, das ist auch immer ein schöner Moment, wenn ich dann positives Feedback für so Zeichnungen bekomme. Also es macht mir einfach wahnsinnig Spaß, in einem Workshop zu sitzen und ich darf da doodeln, das war ein riesiges Privileg. Genau, das macht Spaß und dann ist diese frühe Phase für mich auch immer so ein bisschen so ein Change Management oder so Kulturwandel, also wo man teilweise auch so in Gruppen Personen zusammenbringt, die gar nicht miteinander reden, aber in großen Unternehmen irgendwie eigentlich zusammengehören und zusammen an dieser Lösung sitzen müssten. Und wenn die dann verstehen, ach so, okay, es geht nicht nur um meinen Bereich, sondern es geht irgendwie um eben die holistische Herangehensweise. Das ist meiner Meinung nach auch total relevant. Also es ist ein großer Teil von dieser Phase, dass man Unternehmen eben zusammenbringt und bewegt, in die richtige Richtung zu denken oder gemeinsam zu denken. Und dann ist es auch ein riesiges Privileg, in einem Architekturbüro in so einem coolen Team zu arbeiten, was immer angehalten ist, aus der Box zu denken und neue Lösungen zu finden.
Du fühlst dich wohl, das merkt man ja. Ja. So eine Art Ermöglicherin, lese ich da so. Gibt es bei dir noch einen Hebel außer deinem Netzwerk, Christine?
Ja, also tatsächlich entstehen auch aus dem Netzwerk auch, ich sag mal, Austausche so auf ganz spontaner Ebene, wo ich manchmal auch einfach Sprachnachrichten bekomme von irgendwelchen Situationen, die herausfordernd irgendwie sind im Alltag. Und ich gebe da einfach spontan meine Meinung irgendwie dazu. Und das ist doch oft wirklich auch irgendwie Kräfte freisetzt. Und ja, tatsächlich sind für mich die Gespräche, die bei mir aber auch wiederum ganz viel auslösen. Also ich bin halt auch ein extrovertierter Mensch und ich tanke halt in Gemeinschaft einfach selber auf. Mhm. So, und das ist, würde ich sagen, wie so ein Kreislauf.
Klingt gut. Wir kommen zur Vision. Blicken wir nach vorne. Das Berufsbild der Zukunft. Wenn ihr die Planerin der Zukunft formen könntet, welche eine Fähigkeit oder Eigenschaft, die heute vielleicht noch unterbewertet ist, wäre für euch die absolut wichtigste, um die kommenden Herausforderungen zu meistern? Chiara, hast du noch eine Karte?
Das ist so schwer. Ich habe ganz viele Eigenschaften aufgeschrieben. Boah, welche eine Eigenschaft? Wahrscheinlich Neugier. Mhm. Also wenn ich es wirklich auf ein Wort reduzieren müsste.
Jetzt bin ich aber auch neugierig, würde ich mir noch die anderen erzählen.
Da sind auch so ein paar, ja, radikalere Sachen dabei. She takes no bullshit. Sie ist offen, sie ist holistisch, sie ist vernetzt und supportive. Nicht so diese Ellenbogengesellschaft. Mhm. Sie lernt weiter, never not learning. Checkt aber auch ihre Privilegien. Meiner Meinung nach auch total wichtig und auch wichtig, warum es wichtig ist oder ein Grund, warum es wichtig ist, wirklich viele Menschen an den Tisch zu bringen, die alle eine verschiedene Perspektive haben und ihre eigenen Erfahrungen da mitbringen. Genau.
Danke. Christa, eine oder mehr?
Ich finde, Neugierde ist ein ganz wichtiges Wesensmerk. Also die Neugierde darf nicht versiegen. Und was ich noch zufügen möchte, ist eigentlich Kritikfähigkeit. Also auch wenn man, wie mir das oft passiert, als Besserwisser abgestempelt wird, ja. Ich finde, man muss gerade heute unglaublich in dieser Flut von Informationen kritisch bleiben. Man muss die Sachen absolut kritisch hinterfragen. Stimmt das? Passt das? Ist das richtig? Und da subsumiert sich auch das, was du benennst. Und dass diese Kritikfähigkeit und auch eben mal eine andere Meinung zu haben, ja, und sich manchmal denke ich, wir haben ChatGPT und dann geben wir da was ein, dann kommt ein Text raus und sagen, das ist super, fertig. Ja? So ist es nicht. Es ist alles immer nur so gut, wie ich es selbst verstehe. Und das wünsche ich mir, dass es nicht verloren geht und dass man das positiv sieht und als Diskussionsbeitrag und damit die Neugierde befeuert und damit umgeht und sich einfach nicht einmachen lässt. Also auch wenn ich an große Bürostrukturen denke, die nicht die Kämpfe haben, die ich leben muss mit, kriege ich das Honorar, zahlen die noch oder so, dass man da auch kritisch bleibt, auch kritisch gegenüber seiner Gruppe und seinen Vorgesetzten und die Dinge wirklich immer wieder hinterfragt und abprüft. Und das ist ja auch eine Form von Neugierde.
Dass man sich auch den Raum nimmt, diese Kritik zu äußern.
Unbedingt. Und dann, sonst entsteht kein Fortschritt. Mhm. Also nicht sagen, ja super, du hast es jetzt gemacht, jetzt gehe ich heim, ist alles fertig. Nee, so nach dem Motto, es ist fertig, muss nur noch gemacht werden. Denn diese Kritikfähigkeit, die muss man kultivieren, die muss man auch trainieren. Und solche Verfahren trainieren das auch.
Mhm. Christina, was für eine Vision hast du für die zukünftige Planerin?
Ja, so zukünftig ist das gar nicht. Aber ich denke, man bekommt im Leben halt nur das, wonach man fragt. Und ich finde, Planerinnen und Architektinnen sollten so früh wie möglich auf die Baustelle gehen und viel mehr auf die Baustelle gehen. Ich erlebe das immer wieder, dass da irgendwie so eine große Ehrfurcht davor besteht, Objektüberwachung zu machen, gerade als junge Absolventin. Mhm. Aber ich finde, die fachliche Erfahrung und auch die persönliche Erfahrung, die man da macht, ist so wichtig und bringt einen gefühlt Lichtjahre nach vorne. Also ich finde, man ist einfach eine andere Planerin, man ist einfach eine andere Architektin, wenn man wirklich weiß, wie es auf der Baustelle läuft, wie die Abläufe sind, wie das ist wirklich meine mein Rat und nicht warten, bis man gefragt wird. Weil die meisten Frauen, die ich kenne, die sind super im Organisieren und super im Kommunizieren. Und das sind die wichtigsten Eigenschaften für die Bauleiterin, ja. Aber es sagt halt kaum einer, also gerade männliche Kollegen zu einer Frau, Mensch, du bist so gut in der Kommunikation und Organisation, geh doch auf die Baustelle. Ja, da kann man ewig drauf warten. Man muss wirklich selber danach fragen und das einfordern.
Das spielt ja auch auf so eine Zukunftsdystopie hin, die ich in meiner Arbeit der Architektenkammer auch viel mitbekommen habe, dieses Aufweichen von Planen und Bauen. Also, dass der Architekt eigentlich nur noch plant und irgendein Totalübernehmer kommt und führt es dann aus, dass man diesen Bezug verliert zu dem, was passiert ganz am Anfang und was kommt am Ende hinten raus, dass man das kennt. Das ist eine Vision, die wir beibehalten soll, finde ich, ganz persönlich. Ja. Ich gucke mal zu Ruben, haben wir noch ein bisschen Zeit? Ich darf noch weiter Fragen stellen, das ist schön. Die werden jetzt tatsächlich ein bisschen persönlicher. Chiara, du hast es schon erwähnt, dieses eben raus aus dieser Ellbogen-Planer-Runde. Und ich sage das jetzt hier ganz bewusst. Der Architekt wird aus der Gesellschaft heraus, dem wird ja auch immer noch so eine Art Hybris nachgesagt. Ne? Man kennt die Begriffe des Baukünstlers oder des Architekten. Und was machen diese Aussagen mit dir? Ich meine, da wo du diese Entwurfsprozesse durchlebst oder auch das, was vor dem Entwurf kommt, wo ja so viele beteiligt sind, da ist ja schon kein einzelner Urheber mehr da. Warum ist das wichtig für dich und warum ist das auch wichtig für uns Frauen, dass wir uns von diesem Bild abwenden? Oder ist es das überhaupt?
Total wichtig für mich. Ich habe früher Fußball gespielt und spiele jetzt Volleyball. Also ich bin total Teamsport begeistert und ich glaube auch in der Architektur gibt es kein Architekturbüro, das wirklich nur von einer Person komplett dirigiert wird. Es gibt immer ein Team und wenn es kein Team gibt, dann gibt es eben Personen, die einem die Perspektive von außen geben oder die Nutzerperspektive bereiten. Also eigentlich müsste es bei jedem Wettbewerbsgewinn drei Seiten DIN A4 geben, wer daran beteiligt war und Impulse gegeben hat. Und wenn sie noch so klein waren, um das Projekt zu erstellen. Mhm. Ja.
Und deine Position, Design Strategy, die ist ja auch nicht ganz alltäglich. Ist das eine Spezialisierung an der Schnittstelle von Analyse, Kommunikation und nachher ja auch Kreation? Ist das eine Domäne, wo du sagen würdest, die ist ganz besonders gut geeignet für uns Frauen?
Ja, als ich die Frage bekommen habe, am Anfang habe ich so ein bisschen damit gehadert, weil was sind denn so Stärken von Frauen? Da war so eine kleine innere Rioterin, so Gender is over, das ist so fluide, man kann das nicht so kategorisieren nach Mann und Frau oder so. Aber wie gesagt, also ich glaube, es gibt drei Hauptqualitäten oder Stärken, die man braucht, um in der frühen Phase oder in dem Programming so erfolgreich zu sein. Das ist einmal die Neugierde. Das ist ein gutes Gefühl für Menschen. Also oft sitzt man vielleicht in Workshops und dann spricht ein Techniker über seine Technikzentrale und darum geht es aber dann in einem strategischen Workshop gar nicht. Und das können irgendwie die Personen dann wieder auf diese Flughöhe zu bringen, damit man zu einem gemeinsamen Ziel kommt und ohne sie abzuwürgen, ohne sie zu überfahren oder genau, weil alle sind wichtig. Und dann vielleicht diese Magie, hochkomplexe Themen oder Komplexitäten aufzunehmen erstmal und dann auch verständlich zu machen oder aufzubereiten, sodass man damit was anfangen kann. Auch jemand, der nicht Architekt oder Architektin ist. Mhm. Genau. Das wären so die drei Sachen, meiner Meinung nach.
Danke. Christina, dein Projekt, das Architektinnengespräch, ist so eine Art Netzwerk, nenne ich es jetzt mal. Das kann ja ganz informell sein, das ist aber auch irgendwie kuratiert, das hast du schon ein bisschen erzählt. Warum glaubst du, ist gerade dieses Community-Building, dieses Gemeinschaft-Bilden unter Gleichgesinnten und dann auch unter ArchitektInnen, also unter Frauen, so wichtig für uns Frauen in der Architektur?
Ich würde es tatsächlich ganz allgemein sagen und gar nicht nur für die Architektur. Mir persönlich geht es so, wenn ich mit einer Frau, Person darüber spreche, was für Probleme ich habe und merke, sie hat das gleiche Problem, dann ist bei mir die Schwere schon gleich um 50% geringer. Mhm. Und wenn ich dann noch mit ihr anfange, über Lösungen nachzudenken oder wie wir das vielleicht gemeinsam angehen könnten, da ist das Problem für mich schon fast gelöst. Ja, also ich finde, sich zusammenzutun, ist ja wirklich nichts anderes auch, wie sich Hilfe zu holen. Und von dem Coaching, was ich halt erzählt habe, da sind wir jede Woche auseinandergegangen mit der ersten Frage, was sind die Ziele für diese Woche bei dir? Und die zweite Frage war, wer hilft dir dabei? Also dieses Thema, wer hilft dir dabei? Das ist so grundlegend. Ich habe am Anfang gedacht, naja, ich brauche da keine Hilfe. Aber wenn ich mich selbstständig machen will, dann kann ich wirklich nur empfehlen, such dir eine Person, die das gemacht hat. Denn die meisten reden auch total gerne darüber. Und die kann dir beantworten, welche berufshaftliche Sicherung du brauchst, wie du das mit den Architekturprogrammen machst. Also alles so kleine Hürden, die einfach nur durch Fragen schon wie weg sind. Oder wenn man auf LinkedIn sich sichtbarer machen möchte, eine Freundin fragen, der es total leicht fällt. Ja, die redet dann wahrscheinlich auch total gerne darüber. Mhm. Oder ich finde auch dieses Thema Gehaltsverhandlung zum Beispiel. Mhm. Ja, da müssen wir zwar allein rein in das Gespräch und wir sitzen einer Person gegenüber, die das mit Sicherheit viel öfter macht als wir, höchstwahrscheinlich, aber wie wir uns vorbereiten, mit wem und wie wir uns nachbereiten, das steht ja uns frei. Und ich finde, dieses Hilfe holen, zusammentun, das ist einfach allgemein in dieser Welt so ein Katalysator, das, ja,
bestärkt.
Das ist mein, ja, absolut.
Christa, du bist, also ich meine, die Zahl der frauengeführten Büros ist ja deutlich kleiner als die der männergeführten. Und ich habe keine Zahlen dazu, aber ich nehme an, das war noch schlimmer. Bei dir sind das jetzt fast 40 Jahre. Wie war es bei dir? Hattest du ein Netzwerk? Du warst Pionierin. Hattest du Frauen in ähnlichen Situationen, mit denen du dich austauschen konntest? Warst du auf Männer angewiesen an der Stelle? Und würdest du diesen Weg nochmal gehen? Ist das was, wo du sagst, hey, du bist auch in der Freiberuflichkeit heute wirksam? Frauen gründet.
Also ich will nochmal was anfügen. Ich finde, ich sage auch immer, ein Projekt in einem guten Prozess wird ein gutes Projekt. Wenn das Projekt keinen guten Prozessverlauf hat oder keine gute Prozessatmosphäre, scheitert es, ja. Und es ist manchmal, finde ich, auch schwierig in der Partizipation, dieses Wandlungsmoment von einer Handlungsannahme in ein konkret gebautes Etwas. Das ist nicht einfach. Das ist nicht nur, also weil ich weiß nicht, wie weit es geht bei dir, aber es ist ja immer die Frage, warum wir haben eben größere Gruppen auch betreut. Warum machst du das? Was ist das Ziel? Was ist der Benefit für uns? Wie gehst du damit um? Also das Wandlungsmoment ist schwierig. Das wollte ich noch zufügen. Also es ist nicht nur alles easy. Das kennst du bestimmt auch, ne? Und dieses Erwartungsmanagement, das dranhängt. Und auf deine Frage eingehend, ich glaube, ich würde es für mich wieder so machen, weil ich liebe dieses Holistische, dieses, also was dem Beruf innewohnt, dass ich dann eben so ein Empathiemoment habe, ein psychologisches Moment. Ich liebe mich mit Technik zu beschäftigen, nach wie vor jetzt mit Rezyklieren, mit Kreislaufwirtschaft. Und es versiegt nicht. Es versiegt einfach nicht und dieses konkrete Umsetzen auf der Baustelle. Dann zu sagen, ich denke mir was aus und dann gehe ich dahin und habe einen wahnsinnig schönen Querschnitt durch die Gesellschaft, vom Asbestsanierer bis zum Hochschulprofessor. Das ist etwas so Faszinierendes, das treibt mich immer wieder und dann eben in der Gemeinschaft die Dinge anzuschieben. Und wir hatten damals keine Frauennetzwerke, also das Internationale Designzentrum, in dem ich auch Mitglied bin, die haben solche Dinge, natürlich wurde das angeschoben in dem Sinne, aber ich glaube, wie ich da 87 angefangen habe, da gab es vielleicht in Berlin Helga Schmidt-Thomsen als Architektin, die war eine ganz frühe, die ein eigenes Büro hatte, und Ingeborg Kuhler hatte ein Büro. Und dann gab es vielleicht noch so ein paar Paare, also auch wie Karlfeld Architekten, die dann, oder Peter Schmidt-Thomsen und Helga Schmidt-Thomsen. Aber das war's dann auch, mhm. Ja. Ich hatte da keinen Plan. Ich glaube, heute hatte man mehr einen Plan. Also man ist strategischer aufgestellt, weil ich mich auch nie gefragt habe, du hast Kinder, ich weiß nicht, ob du auch Kinder hast. Also das ist mir dann nicht gelungen, was ich auch bereue, weil mein Büro in meiner Wurstelei hat sich eben nicht so aufstellen lassen. Aber bereuen tue ich daran nichts, weil alle Erfolge und auch Misserfolge, die prallen natürlich ungeschützt auf mich ein oder erreichen mich ungeschützt. Und das würde ich nicht missen wollen an der Erfahrungsqualität, die damit einhergeht. Mhm. Aber ich habe eben nie darüber nachgedacht, wie ich das mache mit Kindern und wie ich das, da hätte ich mich genauso planlos reingestürzt wie in das andere auch. Und das würde ich mir heute wünschen auch, dass wir die Gnade haben jetzt auf Strukturen, die sich entwickelt haben, vielleicht auch durch Personen wie mich, dass wir die analysieren und die aufsetzen und auch von der Kammerseite her wirklich gute Hinweise geben, wie man diese Strukturen leben kann und wie man vernünftig gründet und nicht wurstelig und planlos. Mhm. Ja? Also das ist vielleicht Pioniertätigkeit. Aber das wünsche ich mir sehr, weil ich will, dass er vorangeht. Also ich will nicht irgendwie hier so stecken bleiben.
Mhm. Christina, ich würde dich gerne nochmal fragen, weil ich jetzt gerade so ein bisschen dieses Thema Gründung, Freiberuflichkeit, Angestellten-Dasein. Du bist jetzt auf die Seite, also du bist aus der Planung heraus auf die Seite der Bauherrenvertretung gewechselt. Und da haben wir tatsächlich Zahlen zu, auch über die Bundesarchitektenkammer. Und es arbeiten prozentual mehr Frauen in diesen Verwaltungsbereichen oder bei den Projektentwicklern oder in der Immobilienbranche oder auch in der Steuerung. Das hat seine Gründe. Vielleicht möchtest du auf die eingehen, vielleicht hast du selbst eine Ahnung, vielleicht war es auch eine bewusste Entscheidung an der Stelle, das weiß ich nicht. Da würde ich mich freuen, wenn du mir davon erzählst, was müsste sich da ändern, dass es in der freien Marktwirtschaft, in dem durchschnittlichen Planungsbüro attraktiver wird oder einfacher wird, dass Frauen auch da so stark vertreten sind?
Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich ist es ja so, dass es oft einen wirtschaftlichen Grund hat, warum man auf die andere Seite wechselt. Mhm. Und ich habe selbst einfach mal die Selbstständigkeit ausprobieren wollen und habe das tatsächlich in der Elternzeit gemacht. Mhm. Und das ist mal eine Info, die ich jetzt hier vielleicht mal teilen kann, weil tatsächlich allen Frauen, denen ich das erzähle, die wissen gar nicht, dass wir in der Elternzeit selbstständig arbeiten können und uns das der Arbeitgeber auch genehmigen muss quasi, solange wir keine Konkurrenz darstellen. Mhm. Und in der Zeit noch nicht mal Krankenversicherung zahlen müssen. Also das sind einfach so kleine Side-Facts, die wirklich, wenn man mal Selbstständigkeit ausprobieren möchte, das eigentlich ein super Moment ist. Und da bin ich durch Zufall irgendwie so tatsächlich auch drauf gestoßen. Mhm. Und ich muss persönlich von mir sagen, dass ich immer das bekommen habe, was ich wollte. Ich kann jetzt nicht sagen, bin jetzt auf die Bauherrenseite gewechselt, weil ich dies und das nicht bekommen habe. Mhm. Also so war es nicht, überhaupt nicht. Also ich wollte in das Projekt und ich habe immer wieder gefragt und dann bin ich auch dahin gekommen, ich wollte auf der Baustelle tätig sein in Teilzeit, ja, 4 Tage die Woche. Das war natürlich, gab es jetzt vorher nicht und meine Kollegen haben mich auch erstmal komisch angeguckt, wie du bist freitags nicht hier und ne, so, aber das geht alles. Das geht alles ganz wunderbar. Das haben sie jetzt auch gesehen, würde ich sagen. Ja, also ich würde sagen, einfach mehr fragen, also nach dem, was man möchte.
Das ist vielleicht auch nur eine Annahme, dass es nicht geht.
Genau.
Vielleicht muss man danach fragen. Ja, ich habe tatsächlich nur noch diese eine Frage für euch. Da dürft ihr jetzt selbst entscheiden, wer sie mir beantwortet. Der Wind kommt von vorne. Es ist nicht immer einfach. Es geht nicht immer alles einfach von der Hand. Was ist euer ganz persönlicher Energieriegel, der euch dabei hält, mit dieser Motivation zu behalten, dieses glückliche Lächeln, was heute jetzt nur die Zuschauerinnen sehen können? Christina.
Ich? Okay. Also bei mir ist es tatsächlich jetzt auch was total Allgemeines. Bei mir persönlich ist es das kurze Tagebuchschreiben. Mhm. Oder wie man heute nennt, auf Neudeutsch Journaling. Mhm. Aber ich habe einen Notizblock bei mir, der auch nicht aussieht wie ein Tagebuch auf meinem Schreibtisch liegen im Büro. Und da schreibe ich immer wieder so rein. So einmal am Tag, dreimal die Woche vielleicht. Das dauert maximal 5 Minuten. Und das mache ich immer, wenn ich denke, oh, das ist jetzt eine Situation, die fordert mich echt heraus. Mhm. Und irgendwie geht bei mir da so ein Gedankenkarussell los. Das kann eine E-Mail sein, die mich total getriggert hat, ein Gespräch, irgendeine Bemerkung, irgendwas, wo ich merke, oh, jetzt kann ich aber gerade nicht mehr kreativ arbeiten oder produktiv sein. Und das würde mich jetzt eigentlich den ganzen Tag behindern, produktiv zu arbeiten. Und das hilft total. Ich bleibe einfach sitzen, wo ich bin und schreibe einfach nur meine Gedanken auf. Und das hilft mir so ungemein, das zu sortieren und quasi meinem Kopf einmal aufzuräumen, dass ich wirklich nach 3 Minuten das wieder zur Seite legen kann und einfach weiterarbeiten kann. Das ist wirklich mein Energieriegel.
Ablage, Mailpost, Dinge zu den Projekten sortieren, zu denen sie gehören. Genau. Chiara, was ist dein Energieriegel?
Ich habe den Energieriegel hier auch mal aufgemalt. Ich glaube, mein Team ist mein Energieriegel. Also, dass wir da auch wirklich Momente haben, um Zusammenhalt und uns auch mal auskotzen, wenn ich so sagen darf. Das können wir auch rausschneiden sonst. und ich glaube, mein innerer Kompass, also dass ich schon irgendwie auch ein starkes Gefühl dafür habe, was irgendwie richtig und was falsch ist. Ich glaube, ich habe die Frage eher so im Berufskontext gesehen. Mhm. Volleyball, Sport machen, einmal mal den Kopf ausmachen, gar nicht an irgendwas denken. Das ist auch ähnlich wie Schreiben, glaube ich, das Ganze rauslassen oder einmal kurz zur Seite schieben und merken, dass man an was anderes denkt oder sich auf was anderes fokussiert.
Was ist dein Energieriegel, Christa?
Musik. Also ich mache keine Musik, aber nulla vita sine musica, ja. Also ich muss immer Musik hören und die trägt mich auch. Also das hat mich auch schon als ganz Junge, habe ich halt mit Bach angefangen und ich kenne mich überhaupt nicht in der Popmusik aus. Ich habe da null Ahnung. Aber mich trägt die Musik und mich trägt auch sozusagen eben diese Horizontweiterung, wenn ich dann historische Texte lese oder wenn ich soziologische Texte lese und auch das politische Interesse. Also es ist mir ungemein wichtig, da eben diese ganzheitliche Betrachtung. Und das stimuliert mich auch. Aber wenn ich jetzt ans Persönliche denke, ist es wirklich die Musik, also auch ins Konzert gehen. Das finde ich einfach was unendlich Göttliches, dass es das gibt, ja. Mhm.
Ich habe keine Fragen mehr an euch, bevor hier Schweigen entsteht. Eine kleine Beobachtung, die ich jetzt zumindest machen konnte. Ich kannte ja, Christa kenne ich tatsächlich schon lange Jahre aus der Kammer und die hat sich mit meinem berufspolitischen Engagement da angefangen, hat mir auch ein kleines Coaching verpasst. Und da bin ich ganz dankbar bis heute darüber, dass das passiert ist. weil da gab es auch wenig Frauen, vor allem wenig Innenarchitektin. Und genau, Chiara, Christina, mich hat es sehr gefreut, euch kennenzulernen und dass ihr das heute Abend privat und auch beruflich so offen mit uns geteilt habt und hoffe natürlich, dass viele zuhören und vielleicht auch ein kleines Vorbild in euch finden, ein Role Model. Das finde ich nämlich auch ganz wichtig. Und was mir vor allem aufgefallen ist, dass ihr alle drei ganz starke Frauen seid, die so in dieser Auseinandersetzung eigentlich, glaube ich, auch ganz viel Kraft finden. Ne? Ihr nehmt euch einen Raum. Und ihr seid gewillt, nicht euren Kopf durchzusetzen, nicht euer Gebäude dahin zu platzieren, sondern das auszuhandeln mit allem, was dazu gehört. Und das finde ich ganz bewundernswert und wünsche euch ganz viel Kraft, dass ihr das auch weiterhin so tun könnt. Vielen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Danke. Ja.